mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek an einem heißen, noch nicht ganz Sommerabend in Berlin. Sie haben es schon gemerkt, ich war die letzte Zeit viel unterwegs, aber dabei auch sehr schöne Themen gesammelt für die kommenden Sendungen. Wir haben eigentlich zwei Schwerpunkte heute im Reiseradio. Zum einen kümmern wir uns um die Lage der Hoteliers und Gastronomen in Deutschland. Dazu gleich ein Gespräch mit DEHOGA-Präsident Ernst Fischer. Aber es geht auch um den Begriff Nachhaltigkeit im Tourismus. Jetzt höre ich schon Ihr Aufstöhnen. Oje, Reiseradio macht heute eine Gutmenschensendung, als ob die Branche nicht andere Probleme hätte. Aber seien Sie gespannt, wie konkret Bemühungen um nachhaltigeres Reisen auch im Volumentourismus erfolgsversprechend sein können, wenn privatwirtschaftliche Konzerne und Entwicklungshilfe gemeinsame Sache machen. Und wie sehr Hilfe auch scheitern kann, wenn man Betroffene ohne böse Absicht zu ihrem Glück ein wenig zwingen möchte. Wenn Interessensverbände zur Lage der Branche laden, dann ahnt man als Journalist in der Regel den Inhalt schon voraus. Die Lage ist hoffnungslos, aber zum Glück nicht ernst. Klagen gehört zum Geschäft, das haben die Bauernverbände beispielgebend so vorgeführt. Auch DEHOGA-Präsident Fischer wollte trotz Steuerersparnis und Rekordübernachtungszahlen nicht nur Hosianna murmeln. Er möchte die reduzierten Steuersätze nun auch in Schritt 2 für die Gastronomie durchsetzen. Man muss sich eben noch Ziele setzen. Aber eben nicht für alle Betriebe. Selten hat ein Verbandschef so massiv die Schließung von Restaurants und Futterbuden gefordert, die eklig bei den Kontrolluntersuchungen auffallen. No mercy, keine Gnade. Nun bleibt die Frage, ob Fischer den Rächer der Sauberen gibt oder ob er nur ein verbal schlauer Fuchs ist, um die ungeliebte Hygieneampel zu vermeiden. Urteilen Sie selbst nach dem Interview. Bei Nachhaltigkeit im Tourismus hat man ungerechterweise immer so das Bild der Sandalenträger vor Augen, die etwas unbequem in den Strandhütten einer Wasserindianerkollektive sinngebend auf Kurzzeit leben wollen, wie die Einheimischen, und ganz gestresst sind vom permanenten Versuch, sich höflichst zu assimilieren. Sozusagen der Gegenentwurf zum rülpsenden Ballermann. Von den nachdenklich durch die Welt stolpernden profitieren Veranstalter wie die von Anders Reisen. Von den anderen die Volumenveranstalter. Einer und sogar der volumigste hat aber jetzt auch die Nachhaltigkeit für den Massentourismus entdeckt. So dezent, dass es den Urlaubern nicht wehtut und als Spaßbremse missverstanden wird, aber so wirksam, weil eben Millionen kleiner Schritte in der Regel weiterführen als beherztes Auftreten einer Mini-Elite. Es erwartet Sie ein sehr interessantes Gespräch mit dem Nachhaltigkeitsbeauftragten der TUI, Professor Harald Zeiss, und Klaus Lengefeld von der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Aber dass Gutes wollen, Gutes machen, nicht unbedingt zum nachhaltigen Erfolgserlebnis wird, wenn man es versäumt, die Seelen der Betroffenen rechtzeitig mitzunehmen auf den neuen Weg, das zeigen wir im folgenden Gespräch. Ein Dorf wird Hotel. Das war so ein Musterprojekt. Über so etwas berichten Journalisten gerne. Da wird anscheinend alles richtig gemacht. Win-win-Situation für alle. Das ist Tourismus, wie wir ihn lieben. Wollen. Aber im Engadiner 70-Seelenberg-Bauerndorf Fna waren die Bauern stur. Städter würden arrogant murmeln, sie waren etwas beschränkt und haben die Chancen nicht gesehen. Auf jeden Fall wollen sie lieber, dass alles so bleibt wie früher. Und bauernschlau haben sie erkannt, dass durch die weltweite Aufmerksamkeit auf das Bergdorf Fna die Maklerpreise für wackelige Hütten astronomisch in die Höhe geschossen sind. Auch so kann man scheinbare Armut bekämpfen, wenn auch nicht in touristisch gewünschter Weise. Wir sprechen mit einer der Initiatorinnen, Ureza Famos. Irgendwie wird auch Amerika-Reisenden seit Anfang des Jahres vorgegaukelt, die neue Einreisegebühr in die USA würde nachhaltig für etwas Gutes verwendet, nämlich die Tourismuswerbung für das großartige Land. Leider bekam mein Kollege Rüdiger Edelmann auf dem Pow-Wow in San Francisco den Eindruck, hier entsteht eine gefräßige, sich selbst ernährende neue Behörde, die vor allem sich selbst verwaltet und alimentiert, mit einem Behördenleiter, dessen Fachkompetenz nur Spurenelemente von Tourismusmarketing enthält. Vielleicht sollten wir nur noch virtuell nach Amerika reisen. Nein, so viel online und digital möchte selbst der Fachverband des Internetreisevertriebs nicht. Solange Gedankenreisen à la Total Recall nur Hollywood-Fantasien mit Arnold Schwarzenegger sind, sollte am Ende des Beratungsprozesses auf durchschnittlich 13 Webseiten auch irgendwann eine Buchung stehen. Darüber unter anderem unterhalte ich mich mit meinem Lieblingsprofessor Karl Born, dessen Liebe zum Internet ja legendär ist. Schön, dass Sie bei allen digitalen Wegen, die dieses Reiseradio braucht, um zu Ihnen zu gelangen, nun trotzdem analog mit beiden Ohren dabei sind. In Zeiten von Ehek und Verunsicherung steht man als Verbandsmensch auf ziemlich einsamen Posten, wenn man sich gegen umfassende Lebensmittelkontrollen und verbraucherfreundliche Anprangerung von Schmutzpuckeln wehrt. Der DEHOGA kämpft trotzdem gegen Smiley oder Ampeln an den Türen überprüfter Restaurants. Das hört sich nicht ganz schlüssig an, wenn man gleichzeitig die konsequente Schließung vergammelter Gaststättenküchen fordert. Aber Gutes wollen und scheinbar Gutes machen, das haben wir ja schon gehört, in der Moderation muss nicht unbedingt zu Gutem führen. Ernst Fischer, DEHOGA-Präsident zur Lage der Hotellerie und Gastronomie.
Unser Top-Thema heute: Ready for Takeoff.
Herr Fischer, mit 380 Millionen Übernachtungen im Jahre 2010 hat Deutschland einen absoluten Spitzenwert in Europa erzielt. Das heißt, die Hoteliers müssten doch eigentlich jubeln hier.
Ja, jubeln, das wäre vielleicht zu viel gesagt. Aber sie sind, glaube ich, in größerem Maße zufrieden als die Jahre vorher. Und ich denke, dass Deutschland als Reiseland einfach unheimlich gewonnen hat. Da hat meines Erachtens die Fußballweltmeisterschaft einen ganz wesentlichen Anteil daran, dass wir Deutschland präsentieren konnten als freundliches Land, bei dem auch Gastronomie und Hotellerie wirklich, glaube ich, einen großen Beitrag dazu geleistet haben. Und dann hat der liebe Gott ja auch mitgespielt. Und ich habe von vielen Freunden gehört, was wir für ein tolles Land sind in Deutschland. Die Menschen sind alle fröhlich, die Menschen sind alle unheimlich nett und es scheint immer die Sonne. Mehr konnte man ja damals nicht verlangen.
Na gut, den Sonnenschein, den wollen wir auch weiter transportieren in dieses Jahr. Trotzdem, es gab bei Ihnen Umsatzgewinner, mehr Umsatzgewinner, aber es gab auch Umsatzverlierer. Ja. Salopp gesagt, welche Art von Betrieben hat denn die Arschkarte?
Also Arschkarte würde ich nicht unbedingt sagen, aber es ist natürlich so, dass der Städtetourismus boomt nach wie vor auch. Was ich ja auch gesagt habe, der Kongresstourismus ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor. Und insofern trifft es natürlich schon ein bisschen die kleineren Städte und die ländliche Umgebung, die da vielleicht mit gewissen Problemen zu kämpfen haben. Das ist eigentlich meines Erachtens immer am Anfang des Jahres so. Wenn jetzt das Wetter gut bleibt und schön bleibt, so wie es ist, und die Sommermonate kommen, dann bin ich überzeugt, dass auch die ländlichen Gebiete, wenn ich jetzt da an meine Heimat denke, an die Schwäbische Alb und auch an den Schwarzwald, da setzt eigentlich der Tourismusboom eigentlich jetzt erst richtig ein. Und insofern bin ich da voll Hoffnung, dass es auch bei denen wieder dementsprechende Zuwächse gibt.
Ja, ist ja interessant, dass die Hoga muss quasi einen direkten Draht zu Petrus haben. Umsatz ist schön, Ertrag ist besser. Da sieht es bei vielen Betrieben ja gar nicht so gut aus. Warum?
Ja, das ist natürlich so, weil die Betriebskosten steigen ständig, die Energiekosten steigen ständig, und das ist natürlich schon ein Problem für die Branche, das muss man so sehen. Auch die Mitarbeiterkosten haben sich natürlich entwickelt in der Form, und der serviceorientierte Betrieb, der also Full Service bietet in der Gastronomie, in der Hotellerie, da wo auch ich herkomme, der hat natürlich schon gewisse Probleme in diesen Bereichen, die ich gerade angesprochen habe, weil man kann die Preise ja auch nicht dementsprechend steigern. Das geht nun leider auch nicht, weil wenn Sie Vergleiche ziehen zwischen Preisen in Deutschland und Preisen in Frankreich, nehmen Sie nur Berlin und Paris als Maßstab oder London noch dazu, dann werden Sie sehen, dass da auch die Hotelpreise um ein Mehrfaches höher sind, sowohl in Paris als auch in London. Und in London denke ich noch viel mehr, wenn jetzt da die Olympischen Spiele bald anstehen, dann wird es da noch ein Stück teurer. Das ist mit Sicherheit schon ein Problem, weil unsere Branche, was mir einfach fällt für die Branche insgesamt, ist meines Erachtens die Wertschätzung der Menschen, die uns so ein bisschen fehlt, und das, glaube ich, darunter leidet die Branche.
Gehen wir nochmal auf die konkreten Kosten zurück. Also Energiekosten sind da, aber auf der anderen Seite haben Sie ja durch die Steuergeschenk, wie es immer etwas polemisch gesagt wird, auch wieder mehr Freiräume bekommen. Reichten die nicht aus?
Ja gut, sie betreffen natürlich nur die Hotellerie, sie betreffen natürlich nicht die Gastronomie. Es wäre mir persönlich viel lieber und auch wichtiger gewesen, wenn man die Gastronomie entlastet hätte, weil die Gastronomie ist diejenige, die am meisten leidet unter den Betriebskosten. Und insofern ist es schon so, dass die reine Gastronomie ihre Probleme nach wie vor in dem Bereich hat. Währenddessen in der Hotellerie hat es mit Sicherheit geholfen. Ich weiß auch von vielen Hoteliers, die mir gesagt haben, jetzt habe ich endlich die Chance, zu meiner Bank zu gehen. Sie wird mir jetzt auch bereit sein, meinen Kredit zu finanzieren, weil 12% weniger ist natürlich eine ordentliche Menge, und das hat natürlich auch für viele Betriebe die Möglichkeit ergeben, dass sie tatsächlich jetzt in die sogenannte Hardware investieren konnten. Und ich hoffe und wünsche mir natürlich auch, dass sie dann auch die Möglichkeit hatten, in die Software, nämlich in die Menschen zu investieren, weil die Löhne in unserem Gewerbe, die könnten ruhig ein bisschen höher sein, wenn es dann möglich wäre, dass der Unternehmer es stemmen kann.
Sie haben ja eben auch im Bericht sehr beredt dargestellt, was alles getan wurde, wie viel investiert wurde, wie viel jetzt doch bei den Mitarbeitern hängen blieb. Blieb denn eigentlich auch beim Hotelgast auch ein bisschen was hängen?
Also da darf ich mich als gutes Beispiel nennen. Wir haben unsere Preise um 12% gesenkt im Hotel, ja, und zwar vom ersten Tag an. Und leider ist es aber nirgendwo veröffentlicht worden. Keiner hat es für voll genommen. Doch, wir haben es gemacht, und ich denke, dass es andere Betriebe eben auch gemacht haben. Sicherlich nicht die ganze 12%, sondern die wurden natürlich teilweise, wie ich schon sagte, für andere Dinge gebraucht. Aber es gibt sicherlich, ich kenne auch einige andere Betriebe, die ebenfalls die Preise in der Größenordnung gesenkt haben.
Mein Gott, wie gut zu wissen, dass der Präsident der DEHOGA so viel Geld verdient, dass er die 12% direkt an den Gast weitergeben kann. Gutes Vorbild. Der Herr gibt es, der Herr nimmt es. Stichwort Bettensteuer. Glauben Sie, dass Sie das verhindern können?
Also ich glaube schon, wenn es durch die rechtlichen Instanzen alle geht, und da sind wir, meine Juristen und insbesondere Frau Hartges, die ist ja nun absolut in diesem Thema drin, wir schätzen, dass das tatsächlich nicht in Ordnung ist, und insofern bin ich da guten Mutes. Es gibt ja auch einige Großstädte, wenn ich jetzt zum Beispiel an Stuttgart denke, da wurde ja dieses Thema auch überprüft, und es wurde dann aus den rechtlichen Gründen abgelehnt, weil man gesagt hat, es ist rechtlich nicht in Ordnung, und insofern, da gibt es noch mehrere Städte auch, wenn ich es richtig ich weiß, es ist in München ähnlich. Also insofern ist es nicht so, dass da keine Chance besteht. Ich rechne fest damit, dass die Bettensteuer wieder abgeschafft wird.
Interessanterweise, selbst der DTV, also Deutscher Tourismusverband, ist ja nicht generell gegen die Bettensteuer. Der sagt, die Bettensteuer ist okay, wenn das Geld, was eingenommen wird, dem Tourismus wieder zugutekommt.
Ja, das wäre natürlich schön, nicht, wenn das so tatsächlich wäre. Aber das ist ja im Regelfall dann nicht der Fall. Dann müssen die Dinge vorher abgesprochen werden mit uns. Und dann muss ich auch sagen, dann kann man sich darüber Gedanken machen. Aber man muss halt unterscheiden. In einer Stadt, wo sehr viel Geschäftsverkehr ist, da hilft es dem Tourismus überhaupt nicht. Das muss man ja einfach so sehen, nicht? Also in ländlichen Gebieten mag es vielleicht möglich sein, dass man dann die Tourismusförderung, aber dann ausschließlich die Tourismusförderung investiert. Und dann könnte mir das auch vorstellen, dass es da nun eine Kulturabgabe oder wie immer man es bezeichnen möchte, geben kann.
Die es ja schon meistens gibt im ländlichen Bereich, das ist die Kurtaxe dann.
Kurtaxe, ja, das ist die Kurtaxe, die natürlich auch wieder die Geschäftsreisenden sehr ärgert, weil die sind nur zur geschäftlichen Arbeit in der jeweiligen Stadt und müssen dann auch noch Kurtaxe bezahlen. Also da gibt es dann auch erhebliche Ärger insgesamt.
Müssen Sie als Verband ja natürlich unbeirrt fordern, das ist Ihre Aufgabe, aber in diesem Umfeld jetzt, wo selbst die Reduktion der Mehrwertsteuer für die Hoteliers immer noch nicht politisch in trockenen Tüchern ist, wird immer wieder neu diskutiert, jetzt auch noch zu fordern, dass die gleiche Reduktion für Restaurants gelten soll, ist das jetzt mutig oder übermütig?
Vielleicht beides, sage ich jetzt mal. Nein, wir wollen daran festhalten und wir halten auch daran fest. Wir wissen, dass es jetzt im Moment sehr, sehr schwer umsetzbar ist. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Ungerechtigkeit und insofern werden wir sie nach wie vor fordern, weil, wie ich Ihnen schon ausgeführt habe, eben die Gastronomie wirklich massiv darunter leidet. Und eben, wie ich schon sagte, die Full-Service-Gastronomie leidet massiv darunter. Und insofern bleiben wir dabei und wir werden versuchen, natürlich immer wieder, auch in politischen Gesprächen, dieses Thema durchzusetzen. Das ist gar keine Frage. Wir lassen da auch im Interesse der Gastronomie und der vielen kleinen Gasthöfe, Restaurants nicht locker.
Wie wollen Sie das argumentativ vorbringen? Wenn dann ist wieder eine Ausnahme mehr vom Steuergesetz. Alle sagen, das Steuergesetz muss endlich so sein, dass alles gleich ist.
Ja, dann sollen sie ja das Steuergesetz dann ändern. Dann sollen sie es angreifen und dann können wir ja darüber reden. Das ist ja nun auch keine Frage. Aber solange das Hundewasser mit 7% besteuert wird.
Was ist denn Hundewasser?
Ja, es gibt Wasser auch für Hunde, die können sie in dementsprechenden Tierhandlungen kaufen. Und wenn das Mineralwasser für Hunde, wie ich schon sagte, billiger ist und mit 7% besteuert wird, wie das Mineralwasser, das Sie und ich, wir trinken, dann muss ich schon sagen, dann ist das einfach nicht in Ordnung.
Haben Sie was gegen Hunde?
Nein, ganz im Gegenteil, ich habe sogar einen.
Bleiben wir bei den Restaurants, diesen günstigen Wohlfühloasen, die Sie gerne haben möchten. Warum sind Sie so vehement gegen ein Smiley oder eine grüne Ampel, damit ich weiß, da kann ich mich auch wirklich unbesorgt wohlfühlen?
Also ich sage einfach, Sie können sich bei uns, glaube ich, in fast allen Restaurants und Hotels unbesorgt wohlfühlen. Davon gehe ich einfach aus. Natürlich gibt es auch in unserer Branche ein paar schwarze Schafe. Mag das sein, das mag sein. Aber wir werden ja schon, und ich bin nun über 40 Jahre selbstständig, regelmäßig kontrolliert. Und natürlich gibt es mal die gesprungene Kachel oder mal das nicht aufgefüllte Handtuchautomat. Das sind Dinge, die kommen absolut mal vor, die kommen überall mal vor. Aber im Regelfall, und ich komme ja nun auch aufgrund meiner Tätigkeit hier überall und sehr viel rum und besuche auch die Küchen. Also da muss ich Ihnen sagen, da herrscht eigentlich wirklich erstklassige Hygiene vor. Insofern ist es absolut nicht notwendig und Frau Hartges hat das ja bereits ausgeführt. Der Gesetzgeber hat alle Möglichkeiten, innerhalb kürzester Zeit erstens natürlich sehr ordentliche Bußgelder zu verhängen. Und wenn es nicht in Ordnung ist, dann wäre es meine Bitte, das wäre wirklich meine Bitte, schließt die Betriebe. Ich wäre dankbar dafür, dass man, wenn es solche Betriebe gibt, dass die geschlossen werden. Das ist für mich gar keine Frage.
Das finde ich wichtig, dass Sie jetzt sagen, denn im Endeffekt, man denkt so, Sie machen sich zum Kumpel für die Schmutzpuckler als DEHOGA.
Nein, nein, das machen wir, das machen wir nun wirklich nicht. Und ich glaube, das ist auch in den Ausführungen sehr deutlich geworden, dass wir gesagt haben, nein, Schmuddelbetriebe möchten wir in unserer Branche nicht. Bei uns ist Hygiene das alleroberste Gebot. Und das halten wir auch so durch. Das geht gar nicht anders. Das, wenn ich so denke, das sehe ich auch bei meinen Mitarbeitern. Da hat sich ja grundsätzlich unheimlich viel ins Positive gewandelt. Überall wird darauf geachtet, dass Hygiene das oberste Priorität in unseren Betrieben hat. Und wie gesagt, ich wiederhole mich da, Schmuddelbetriebe gehören geschlossen.
Aber glauben Sie im Ernst, dass so ein amtlicher Kontrolleur, der jetzt in ein gut beleumundetes Restaurant geht und der hat sieht jetzt, okay, da ist jetzt der Handtuchhalter nicht aufgefüllt und eine Kachel ist gesprungen, dass er sagt, so, dir wische ich jetzt eins aus, jetzt bekommst du eine gelbe Ampel. Ich meine, das ist doch eine Momentaufnahme, die sicherlich dann auch korrigiert wird in ein paar Tagen.
Das ist natürlich so. Das ist auch die große Sorge von mir, die mich umtreibt. Wobei ja natürlich mit einer gesprungenen Kachel und mit einer nicht aufgefüllten Handtuchrolle oder wie auch immer mit Sicherheit nach wie vor im grünen Bereich ist. Es ist die Frage, bis zu 40 Punkten ist ja zumindest angedacht, ist man im grünen Bereich. Insofern ist das nicht so tragisch. Aber mir stellt sich die Frage natürlich, was macht derjenige, der nun die rote Ampel bekommt und der am anderen Tag seinen Betrieb dann wirklich erstklassig gereinigt hat und auf sämtliche Hygieneanforderungen eingegangen ist, dass der dann vielleicht ein Vierteljahr, ein halbes Jahr lang warten muss, bis dann die grüne Ampel wieder kommt, weil der hatte die rote Ampel und bekommt die grüne Ampel.
Dann. Glauben Sie im Ernst, dass ein Betrieb, der eine rote Ampel bekommt, der wirklich so verwahrlost ist in der Küche, dass das ein Zufall war? Das ist doch ein System gewesen. Der wird dann vielleicht am nächsten Tag den Reinigungstrupp drin haben, dann ist es blitzeblank, aber zwei Monate später ist es wieder so, weil er nicht anders arbeitet.
Ja gut, er wird ja im Nachhinein, das hoffe ich zumindest, kontrolliert und dann würde ich einfach sagen, solche Betriebe, wie ich vorhin schon sagte, müssen geschlossen werden und dann müssen sie auch geschlossen bleiben, fertig.
Auf der anderen Seite könnte man doch sagen, warum gehen Sie als DEHOGA nicht an die Spitze der Bewegung und sagen, wir mit unserem Sachverstand, wir sind auch Kontrolleure, wir machen auch Mystery-Checks in unseren ganzen Betrieben und unterstützen das und machen eben deutlich, Gastronomie in Deutschland ist eigentlich eine saubere Gastronomie.
Also die Mystery-Checks, die macht, glaube ich, jeder Unternehmer selbst in seinem Betrieb. Die mache ich auch, nicht? Also die macht jeder und dafür ist er auch verantwortlich. Ob man das nun als Mystery-Check bezeichnen kann, das weiß ich nicht. Aber da muss jeder Unternehmer, steht da in der Verantwortung und er muss es sein. Und er weiß ja auch ganz genau, wenn er da tatsächlich ein Problem hat, dann wird er seine Gäste verlieren. Und insofern ist doch das größte Interesse eines Unternehmers zu sagen, nein, es muss perfekt sein, es muss sauber sein. Das ist das absolute Notwendigkeit. Also da... Das ist nicht die Aufgabe des DEHOGA. Es sind alles selbstständige, freie Unternehmer, die können für sich entscheiden. Und ich denke, die entscheiden richtig.
Sie sind ja ganz listvoll, indem Sie sagen, ja, wir sind ja gar nicht gegen diese Ampelbezeichnung, wenn das für alle Bereiche des Lebens gilt. Wobei Sie wissen, das lässt sich natürlich nicht durchsetzen.
Nein, das weiß ich, dass das nicht durchsetzen lässt. Aber es wär ja auch schlimm, wenn sich das auch noch durchsetzen würde, dass dann vielleicht auch noch Ihre Punkte in Flensburg sich auf der Windschutzscheibe anzeigen müssten. Das wäre ja wohl der absolute Gipfel.
Restaurants haben natürlich eine ganz besondere Verantwortung. Es geht jetzt um die Gesundheit der Kunden, nicht nur um großes Wohlfühlen.
Nein, das ist absolut richtig, ist auch notwendig, aber ich muss Ihnen auch sagen, die ganzen Skandale, die es gegeben hat, die waren ja nur nicht bei uns in unserer Branche, sondern wir waren ja nur die Leidtragenden von diesen Dingen. Also insofern, mir ist kein Fall bekannt, wo jemand in einem Hotel in irgendeiner Form gesundheitlich zu großen Schaden gekommen ist in einer Gaststätte. Da ist mir kein einziger Fall bekannt. Also insofern wäre es, glaube ich, viel wichtiger, die großen Dinge da zu untersuchen, weil die Fleischskandale oder wie sie immer heißen, die waren oder Dioxin oder wie auch immer, das war alles nicht in unserer Branche, nein.
Jetzt Hand aufs Herz, wenn Sie in ein Restaurant gehen, ich gehe mal davon aus, Sie gehen natürlich immer in gute Restaurants, aber wenn Sie irgendwo auf dem Land sind, Sie wissen jetzt nicht, wo Sie jetzt reingehen müssen, sind Sie nicht ja auch manchmal froh und sagen sich, ich will gar nicht so genau wissen, wie es in der Küche aussieht, ich möchte mich auf den schönen Abend konzentrieren und hoffe, dass es einfach lecker ist.
Nein, also da gehe ich frohen Mutes rein und bin auch davon überzeugt, dass alles in Ordnung ist. Also anders kann ich es nicht formulieren, das ist so.
Sie sind ein grundoptimistischer Mensch.
Ja, mag sein.
Thank you.
Mit der wilden Müllkippe fing alles an. Sie war nicht nur unschön für die Gäste, sie drohte auch zum Buchungshemmnis für eine touristische Insel zu werden. Damals konnte Dr. Michael Iwand als Umweltbeauftragter der TUI beweisen, dass das Eintreten für den Umweltschutz für einen Konzern durchaus nicht nur altruistisch ist, sondern sich auch wirtschaftlich in Euro und Cent niederschlägt. Ähnliches wird jetzt auch von dem neuen Nachhaltigkeitsbeauftragten der TUI und Honorarprofessor Harald Zeiss erwartet. Don't be evil, but don't spend too much money. Zusammen mit dem Entwicklungshilfe-Ableger GIZ sollen nun neue Wege der Materialbeschaffung und der Ausbildung von lokalen Mitarbeitern vorangetrieben werden. Im Reiseradio sprechen jetzt erstmals Dr. Harald Zeiss von der TUI und Klaus Lengefeld von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit über den Wunsch, jetzt gemeinsame Projekte anzuschieben in den Ländern der Bereisten.
Was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Harald Zeiss, Professor Harald Zeiss, jetzt nicht mehr nur fürs Umweltmanagement der TUI zuständig, sondern fürs Nachhaltigkeitsmanagement. Was hat das denn zu bedeuten? Habt ihr schon sämtliche Müllkippen in Urlaubsgebieten stillgelegt oder warum muss ein neuer Titel her?
Der neue Titel muss her, weil wir einfach auch mehr machen. Wir machen seit 20 Jahren Umweltmanagement mit Schwerpunkt auf Natur und Tieren. Jetzt haben wir viele soziale Projekte dazu bekommen. Das entspricht auch den Anforderungen, den Bedürfnissen aus der Gesellschaft. Und dann reicht einfach auch der Mantel Umweltmanagement nicht mehr, sondern die Nachhaltigkeit muss dazu.
Jetzt ist die TUI also so ein gutmenschen-touristischer Veranstalter, dass auch die GIZ, sehr hochamtliche Entwicklungshilfe-Tool, sagt, jetzt können wir mit der TUI zusammenarbeiten.
Nein, das ist nicht erst seit jetzt, sondern schon seit längerem gibt es diverse Punkte der Kooperation. Weil einfach in vielen Ländern, in denen wir sind und Projekte für nachhaltige Entwicklung machen, dort auch TUI Reisen organisiert. Von daher gibt es schon länger viele Berührungspunkte und Kooperationen.
Würden Sie denn Nachhaltigkeit genauso definieren, wie die TUI das tut?
Im Prinzip ja. Die Nachhaltigkeit hat drei Dimensionen. Umwelt-, Sozial-, Kulturverträglichkeit. Und natürlich, das Ganze funktioniert nur, wenn es auch profitabel ist und wenn die Kunden zufrieden sind. Das sind natürlich...
Was sagt ein Entwicklungshelfer? Profitabilität?
Natürlich, wir leben ja nicht in einer Gesellschaft, wo wir sozusagen Almosen verteilen. Wir wollen, dass in den Ländern durch Wirtschaftstätigkeit, die aus eigener Kraft, aus der Armut, aus der Abhängigkeit kommen. Und Wirtschaftstätigkeit ist nun mal im Kern Unternehmenstätigkeit. Und da gibt es verschiedene Unternehmen, die in verschiedener Weise positiv, aber auch kritisch Wirkungen entfalten. Und mit diesem Maßband messen wir auch den Tourismus und damit auch die TUI.
Ja, und der Harald Zeiss ist jetzt voller Altruismus und sagt, ich will die Welt besser machen. Wir machen jetzt nachhaltigen Tourismus. Und dann sagen die anderen, mit Großen der Branche zumindest, ja, macht ihr mal, wir machen billige Preise.
Nachhaltigen Tourismus machen, ich glaube, macht keiner in der Branche. Wir versuchen, unsere Reisen nur ein Stück nachhaltiger hinzubekommen. Nachhaltiger Tourismus wäre vermutlich mit dem Fahrrad auf dem Campingplatz und von dort auch wieder zurück. Was wir im Vergleich zu den anderen machen, ist, dass wir sehr früh angefangen haben, wie gesagt vor 20 Jahren, dass wir seit 15 Jahren unsere umweltfreundlichsten Hotels auszeichnen. Das sind die Umweltchampions. Wir sind aber auch in der Vergangenheit immer den anderen ein Stück voraus gewesen. Jetzt haben wir ganz aktuell der CO2-Ausstoß der Flüge von Frankfurt in gewisse Zielgebiete, je nachdem, wohin die Reise gehen soll. Also wir haben mehrere Funktionen, die wir ausüben. Eins ist, unsere Gäste zu informieren. Das ist eben jetzt so eine CO2-Tabelle. Und das andere ist, ein Angebot zu schaffen, mit dem unsere Gäste nachhaltiger reisen können.
Und dann sagen die, der Zeiss ist die totale Spaßbremse, der will uns den Urlaub jetzt total malig machen.
Ja, ich hoffe nicht, dass Sie das sagen, auch wenn ich tatsächlich mit Konterfei und Tipps in den Katalogen bin für ökologische Hotels. Am Ende des Tages entscheidet jeder selbst, was er macht im Urlaub und wohin er reist. Und von Spaßbremse und Vermiesen des Urlaubs kann gar keine Rede sein. Aber es ist nun mal so, dass 60% überhaupt interessiert sind an nachhaltigen Reisen und davon vielleicht 20-30% auch tatsächlich bereit sind, für nachhaltiges Reisen oder ein nachhaltigeres Reisen zu bezahlen. Aber immerhin, wir sprechen hier über ein Fünftel unserer potenziellen Gäste und für die machen wir das.
Das heißt, Sie wollen den Forum Anders Reisen jetzt auch noch die letzten Gäste abspenstig machen, oder wie?
Nein, das Forum Anders Reisen gehört in eine ganz andere Kategorie. Es ist eine Nische. Es ist sind Reiseveranstalter. Das Forum ist im Prinzip die Organisation, die diese 150 Mitglieder vereint. Und die bieten ganz konkret für eine spezifische Kundengruppe, nämlich die ökologisch höchst bewussten Kunden, Reisen an, ganz vielfältige Art, auch Fernreisen. Also es ist nicht so, dass man hier nicht der Umwelt schadet, aber man versucht es so ökologisch oder so nachhaltig wie möglich zu tun. Vielleicht kann man das vergleichen mit einem Demeter-Siegel, das auch einige wenige nutzen und das sehr anspruchsvoll ist im Ernährungsbereich. Aber dass die Vielzahl der Konsumenten erst einmal nach dem Bio-Siegel sucht, das nicht ganz so anspruchsvoll ist, aber wo sie eben auch schon ein bisschen was tun für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit.
Herr Lengefeld, ist das jetzt so, dass die TUI quasi von Ihnen Nachhaltigkeit light verlangt, also nicht so ganz viel Nachhaltigkeit, so ein bisschen, das reicht dann auch?
Es gibt da, wie gesagt, nicht Leid oder nicht Leid, es gibt mehr oder weniger Nachhaltigkeit. Und wo wir die Stärke von TUI sehen, ist, dass sie halt durch die schiere Menge an Gästen, die sie transportieren, natürlich gerade im ökonomischen, sozioökonomischen Bereich ein hohes Potenzial haben, das ausbaufähig ist, also zur Armutsminderung, zu Jobs beizutragen in den Ländern und gerade aktuelles Beispiel Ägypten, Tunesien, auch dafür zu sorgen, dass diese Jobs nicht schnell verloren gehen, wenn da mal eine Krise ausbricht, weil das ja Milliarden Einnahmenverluste generiert und damit auch vor Ort die Demokratiebewegung gefährdet und die Boote nach Europa voller macht. Das ist eine ganz klare Rolle des Mainstream-Tourismus, der großen Masse. Und natürlich soll diese Menge natürlich mit vertretbaren ökologischen Fußabdruck stattfinden, diese Menge an Touristen. Und auch im kulturellen Bereich soll natürlich darauf geachtet werden, dass die Bilanz nicht negativ ist. Aber unser Anliegen mit TUI ist praktisch, diese wirtschaftliche Power, die sie haben, zu nutzen und stärker zu nutzen und gezielter für Armutsminderung und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung.
Ich kann mich erinnern, da gab es früher die ganz tourismuskritischen Stimmen auf der ITB, immer Hilfe, die Touristen kommen. Das heißt, heute muss man sagen, hurra, die Touristen kommen, weil wenn es möglichst viele sind, dann helfen sie auch der Nachhaltigkeit.
Im Prinzip ja, wobei das auch wieder nicht schwarz-weiß ist. Nicht jeder Tourist hilft der Nachhaltigkeit. Wenn man es in bestimmte Bahnen lenkt und bestimmte Leitplanken setzt und vorher, vor allem in der Destination, das ist ganz entscheidend, die politische Gestaltung der Tourismusentwicklung, das ist eigentlich der Punkt, der lange anfängt, bevor überhaupt der erste Tourist kommt. Da werden viele Fehler gemacht. Es gibt einfach Hotels, die kriegen Schutzgebiete zugewiesen von der Regierung der Länder, um Hotels zu bauen. Dann kommt der Protest und dann ist oft die Regierung, die sagt, Beispiel Jamaika oder auch Kapverdische Inseln, baut dort doch trotzdem. Also da sind wir natürlich dabei, die Regierung zu beraten. Leider muss man sagen, noch viel zu wenig, weil das Thema Tourismus in der Entwicklungszusammenarbeit auch eine Nischenrolle spielt, weil es in Ungnade gefallen ist vor mehr als 20 Jahren durch einige negative Projekte. Und wir sind
jetzt. Was heißt Ungnade gefallen? Das waren tolle Projekte. Die EU wollte da irgendwelche blöden Hotels in der Türkei bauen und hat dann Dreck drauf gegeben, dass da Schildkröten ihre Eier abgelegt hatten. Und durch öffentlichen Protest ist das zu Schaden gekommen. Es ist eigentlich der Sieg für die Umwelt oder der Sieg für die Nachhaltigkeit gewesen.
Na, wenn Sie mal gucken, was mit den Schildkröten danach passiert ist, wenn wir das in anderen Ländern sehen, Schildkröten sind oft gefährdeter durch, Eierraub. Eier gelten als Aphrodisiakum in vielen Ländern in ganz Zentralamerika, Karibik. Das Schildkrötenfleisch wird zum Teil gegessen. Also es ist nicht so, dass die Touristen die Ersten sind, die Schildkröten gefährden. Umgekehrt gibt es sehr viele positive Beispiele. Angefangen von Costa Rica, wo der Tourismus die Kraft war, die Schildkröten geschützt hat. Weil einfach Schildkröten anschauen bei der Eiablage, Schildkröten ausschlüpfen sehen, ist ein touristisches Highlight. Und wenn man das intelligent macht, also nicht direkt den Strand so verbaut, dass sie nicht mehr Eier ablegen können, sondern vielleicht ein bisschen weiter weg. Und das Hotel verpflichtet praktisch, eine Patenschaft zu übernehmen. Das macht zum Beispiel Marriott in Phuket. Das macht TUI und andere auch in Griechenland, Zakynthos. Dann hat man eine ideale Kombination von positiver ökologischer Wirkung, Schutz und auch positiver wirtschaftlicher Wirkung. Das geht.
Dann wollen wir jetzt nicht das Ganze nur auf die Schildkröteneier reduzieren. Das wäre ein bisschen wenig unter dem Begriff Nachhaltigkeit. Aber auf der anderen Seite, ihr braucht natürlich Projekte als TUI, die sich auch gut darstellen lassen. Also einfach nur sagen, wir machen jetzt nachhaltigen Urlaub und nachhaltigeren Urlaub. Das ist doch nicht so furchtbar sexy.
Ja, nein, ist nicht furchtbar sexy, vollkommen richtig. Wir versuchen, soweit das möglich ist, unsere Gäste mit einzubinden, denn am Ende sind es unsere Gäste, die für diese Projekte bezahlen.
Aber wie kann man die einbinden? Also wie kann man denen ein gutes Gewissen geben, dass der Urlaub, den Sie machen, und wir haben ja eben gehört, je mehr Urlauber da sind, desto besser kann es vielleicht sogar sein für das Land. Wie kann man Ihnen das gute Gewissen geben, dass Sie auch was tun, was für das Land positiv ist, nicht nur, dass Sie in der Sonne liegen?
Beispiel Balearen. Auf Mallorca pflanzen wir seit 2,5 Jahren einen Tuiwald und werden am Ende des Projekts ungefähr 60.000 Bäume gepflanzt haben in einem Naturpark in der Nähe von Atta. Unsere Gäste, die mal im Katalog geblättert haben, sind über das Projekt informiert und beteiligen sich über ihren Reisepreis, eine kleine Summe, aber eben die Vielzahl der Gäste führt dazu, dass wir die jedes Jahr da 100.000 Euro investieren können und mit diesem Geld werden dann die Bäume gepflanzt. Und wer möchte, kann da hinfahren. Inzwischen werden Ausflüge angeboten und sogar die Alpinschule Innsbruck, ein Partner von uns, wandert durch das Gebiet. Man muss allerdings sagen, die Bäume sind noch nicht besonders groß.
Also sie sind noch nicht so sehr schattenspendend. Aber Herr Lengefeld, was könnten Sie als GIZ denn zum Beispiel als Projekte sich vorstellen, die man mit der TUI machen könnte, wo es also um mehr geht, als nur ein paar Bäumchen zu pflanzen, ohne jetzt den Bäumchen in Abrede zu stellen, dass es eine gute Aktion ist, aber wo man doch noch etwas tiefer in das Wohlbefinden der Menschen vor Ort eindringt?
Ja, der klassische Fall ist dort, wo Tourismus sich neu oder stärker entwickelt oder wo auch sich wiederbeleben muss, wie jetzt in Ägypten oder Tunesien. Dass wir von vornherein gucken, wie können wir systematisch auch gerade Schichten der Bevölkerung, die kritisch sind, Jugendliche, Arbeitslose, Leute, die weniger qualifiziert sind, die jetzt noch nicht sofort in so ein Hotel einen Job finden würden, wie können wir die heranführen, wie können wir denen den Einstieg verschaffen ins Berufsleben, speziell auch Frauen, das ist ein ganz großes Thema, gerade im Mittelmeer, im arabischen Bereich. Wie können wir auch lokale Zulieferer qualifizieren, vor allem im Agrarbereich, dass die halt ihre Waren stärker in Hotels anbieten können? Wie können wir also praktisch dafür sorgen, dass noch mehr von den Tourismuseinnahmen im Land bleibt, die Wirtschaft belebt und dort auch zirkuliert und wirklich auch breiten Schichten der Bevölkerung zugutekommt?
Ich meine, bei uns in der unmittelbaren Umgebung haben wir es ja schon. Regionale Produkte sind sogar umsatzfördernd, wenn man sagt, alles kommt aus dem nächsten Umfeld. Kann man das jetzt einfach so 1:1 übertragen in Touristenregionen, wo das noch nicht so ausgebildet ist, dieses Bewusstsein?
Das Prinzip, dass regionale Produkte besser sind als von fern importierte Produkte, kann man natürlich in jede Region importieren oder übertragen. Die Frage ist nur, was sind das für Produkte und stehen sie in ausreichender Menge und in ausreichender Qualität der Industrie, also den Hotels dort zur Verfügung? Das wird die Herausforderung sein, der wir gegenüberstehen, dass wir uns Länder aussuchen, wo tatsächlich agrarseitig eine Möglichkeit besteht, Zwiebeln, Tomaten, Kartoffeln, was auch immer anzubauen. Und vielleicht schaffen wir es, Know-how aufzubauen, eine Kooperative entstehen zu lassen, die der Industrie dort eben diese Produkte zur Verfügung stellen kann. Kein Hotel wird dann weiterhin die Tomaten aus dem Nachbarland importieren.
Und wenn der Tourist sagt, ich will meine Fleischwurst von zu Hause haben, hat er Pech gehabt.
Nein, das ist ein Anspruch. Das kann er gerne verlangen, wenn das tatsächlich der Fall ist. Ich empfehle ja, dass man sich auch mal die regionale Küche anschaut. Aber dann sind wir wieder bei, was ist mit Spaß und was ist mit Erholung? In erster Linie fahren unsere Gäste in den Urlaub, um sich zu erholen, um was zu erleben. Dass nicht alles aus dem Gastland kommt, ist, glaube ich, selbstredend. Wenn jemand unbedingt Johnny Walker trinken will, dann wird er eben ein Produkt aus Schottland zu sich nehmen. Wenn er Kaviar essen will, was, glaube ich, inzwischen aber die wenigsten tun, dann wird er vielleicht aus dem Kaspischen Meer kommen. Aber das, was man ohne Probleme anbauen kann und zur Verfügung stellen kann, und dazu gehört vielleicht auch die Fleischwurst, das kann man dann tatsächlich aus dem Ursprungsland nehmen.
Warum hat der Tourismus so einen schlechten Stellenwert eigentlich in der Entwicklungshilfe? Es gibt auch Studien, dass Entwicklungshilfe Millionen, Milliarden, die im touristischen Bereich eingesetzt werden, ein viel größeres Payback haben als in allen anderen Bereichen. Ist das einfach so, dass die Politik sagt, ach, der Tourismus ist von vornherein etwas Unseriöses, da wollen wir uns nicht engagieren?
Es hat einfach seine Vorgeschichte. Es gab halt einige Projekte, auch gerade dieses Schildkrötenprojekt Dalian B, wo die Bundesregierung einen Entwicklungshilfekredit geben wollte, wo dann weltweit die NGOs drüber herfielen. Generell muss man sagen, es gibt kaum eine Branche, die wegen weniger oder wegen relativ geringer oder weniger negativer Projekte so sehr ins Kreuzfeuer der Kritik geraten ist und pauschal verurteilt wird. Wenn irgendwo ein Hotel Abwasser ins Meer leitet, sofort die Kritiker sagen, alle Hotels, wir haben es immer gewusst, die machen das. Es sagt ihnen keiner, wie viel Prozent es wirklich noch sind. Das hat dazu geführt, dass er ins Abseits gerät. Das Zweite ist, was ganz kritisch ist, Man kann sich nicht vorstellen, dass der deutsche biertrinkende Tourist, der da halbnackt am Strand liegt, dass der dem Armen nebendran was bringt. Das passt ideologisch nicht zusammen, passt nicht ins Bild. Wenn er zu Hause brav sitzt und seinen Fairtrade-Kaffee trinkt, ist es toll. Wenn er den Fairtrade-Kaffee im Land trinkt und dabei auch noch mal schnorcheln geht, dann ist da ein Problem dabei. Es gibt mehrere Sachen, wo der Tourismus touchy ist und natürlich das Thema Sextourismus, was immer sofort herangeführt wird. Was aber gerade zum Beispiel, um ein Beispiel zu nehmen, im All-Inclusive-Bereich, frage ich immer, warum ist da der Sextourismus erschwert? Weil in jedes Hotel der Welt kommen die Prostituierten rein und sitzen an der Bar, ins All-Inclusive nicht, weil sie kein Bändchen am Arm haben.
Sitzen wir im tiefsten Unterengadin im Ort Fna und zwar in einem Gebäude, das nennt sich Pitzschütter. Und das ist eine wunderbare Idee. Wir sind in einem 70-Seelen-Nest mit Tendenz immer weniger zu werden. Und da gab es einen leerstehenden Gasthof, eben diese Pitzschütter. Und den hat man in einer sehr bemerkenswerten Art umgebaut zu einem Designhotel, zu einem kleinen, feinen Designhotel, wobei das Design jetzt nicht in Richtung Luxus geht. Und gleichzeitig sollte dieses Hotel zentrale Rezeption sein für die Ferienwohnungen im Dorf. Also man kann es zusammenfügen zu einem wunderbaren Slogan, ein Dorf wird Hotel. Und nun gibt es eine kleine Ernüchterung nach dem ersten Jahr, das Dorf will gar nicht Hotel werden. Und neben mir sitzt Uretza Famos, sie ist eine der Inhaberinnen, Leiterinnen, Verwaltungsrätin, wie man es in der Schweiz eben alles ist. Ja, Frau Famos, die famose Idee, was ist von ihr übrig geblieben?
Wir sind da noch in einem sehr aktiven Prozess drin. Das gehört sich auch für, denke ich, das ist auch ganz normal. Dieses Dorf ist ganz klar, 70% von Dorfnah ist eine Brache. Das muss man, das ist eine Realität. Und der Versuch war, diese Brache neu zu beleben, diese Dörfer, diese Häuser, man kann sagen, 70% der Häuser im Fna sind nicht aktiv bewohnt, sie sind passiv, teilweise 2 Wochen im Jahr bewohnt, dass wir diese benutzen, dass wir diese beleben, dass wir die Zimmer brauchen im Dorf und somit auch wieder die Häuser, somit auch wieder touristisches Potenzial bringen nach Fna. Die anderen 30% ist ein lebhaftes Dorf mit Bauern, mit Handwerkern, mit Leuten, die dort leben, die ihr Dorf natürlich niemals als eine Brache empfinden, weil das ja ihr Lebensmittelpunkt ist. Und diese 2 Werte zusammenzubringen, also die, wir machen uns fast sträflich, wenn wir sagen, Fna stirbt aus, weil sie, die Fna selber im Dorf und wir jetzt im Mittelpunkt natürlich auch sagen, so ein Dorf stirbt nie aus. Die Frage ist nur, wie beleben wir das mehr gemeinsam? Ich denke, das ist bis jetzt nicht ganz gelungen, weil die Wertvorstellungen, die gemeinsamen Wertvorstellungen, auch das Tempo, die heute der Tourismus verlangt, die Konkurrenz im Tourismus ist ja groß. Wir können nicht einfach warten, bis alle genau auf den Punkt angekommen sind, wo der Markt verlangt. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung wird uns noch einige Zeit begleiten. Aber sie ist für mich nicht gestorben. Das möchte ich klar betonen. Es kommen neue Partner dazu. Die haben sich auch schon angemeldet. Und mit diesem Partner geht's jetzt weiter.
Ich komme gerade mal auf diesen Clash of Cultures, wie man es heute so schön sagt. Sie sind jetzt wie ein Raumschiff in diesem Dorf gelandet mit ihrer außergewöhnlichen Architektur, die sicherlich in jedem Hochglanzmagazin sofort Freudenstürme auslöst, weil sie sich auch so gut fotografieren lässt. Aber wie können Sie die Leute mitnehmen? Die sind natürlich erstmal auch schockiert. Die sehen ihren alten Dorfkrug und auf einmal ist das nun da.
Also ich muss sagen, unser Haus wird vor allem in Architekturzeitschriften publiziert, weil es architektonisch nicht nur, es ist, wir wenden uns ein bisschen ab von dem Begriff, wir sind ein Designhotel. Es ist ein biologisch nachhaltig gebautes Gebäude. Alles, was möglich war zu erhalten, wurde erhalten. Das andere nur mit Materialien aus der Region gebaut. Also das und selber entworfen. Das macht vielleicht das Spezielle aus.
Wo sind jetzt die größten Konfliktfelder? Also kommen, gucken die und sagen, nee, das ist aber gar nicht schön, die Dorfbewohner, und sagen, unsere Ferienwohnung ist viel schöner und die wollt ihr nicht haben, weil die euch nicht schön genug ist?
Nein, ich glaube, sie finden das Haus sehr schön sogar. Das ist nicht der Konflikt, oder? Der Konflikt ist, dass unsere Zimmer sind etwas anders, sie sind besonders, sie sind von einer anderen Qualität, was im Dorf jetzt, im lebendigen Dorf, oder was die letzten 20 Jahre nicht angeboten wurde. Man hat schon ein bisschen die Tendenz zu sagen, für mich das Beste und für den Gast das Zweitbeste. Also die ausrangierte Sofa oder der leicht wackelige Stuhl geht in die Ferienwohnung und wir kaufen uns ein neues Mobiliar. Heute geht das nicht mehr. Das Beste muss für die Gäste da sein. Und dieses Umdenken, unser Haus ist das, sage ich jetzt mal, wirklich hat eine gute Wohnqualität für die Gäste, die nach Fnac kommen. Die suchen die gleiche Wohnqualität im Dorf. Aber das konnte eine Anbieterin das bringen, das war aber nicht genügend. Die anderen hätten nachziehen sollen und die haben uns immer gesagt, ja, wir warten, wie es sich entwickelt. Inzwischen hat sich's dann schon rumgesprochen, ja, also die Zimmer im Dorf sind halt schon nicht, man muss die Dusche teilen mit den anderen, keine eigene Dusche, kein eigenes Bad. Das will der Gast, der bis nach Fna heute reist. Der geht dann eher in die Pension, die auch im Dorf vorhanden ist, ist etwas günstiger, da weiß ich, was ich habe. Ich habe ein günstigeres Zimmer, ich teile mir die Dusche mit den anderen Gästen, ich habe ein gutes Frühstück und ich bezahle 30% weniger. Die anderen wollen etwas exklusiver und da müssen die Dorfbewohner nachziehen.
Und dann ist es denn nur jetzt eine Sache in der Hardware, also dass sie jetzt nicht den wackeligen Stuhl hinstellen, sondern einen netten Stuhl, oder ist es auch im Denken, im Service, in dem, wie man den Gast umsorgt?
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten so die Beispiele, dass jemand sagt, ja, wenn ein Gast bei mir jetzt nur eine Nacht schläft, dann wechsle ich die Wäsche nicht, weil das ist ja nicht notwendig.
Wie das heißt also, dass der nächste Gast, der kommt, in der gleichen Wäsche wieder schlafen soll? Oder wie soll ich das verstehen hier?
Ja, das ist so tatsächlich. Oder für uns aus der Hotellerie, wir müssen sagen, das geht nicht. Die Wäsche muss immer gewechselt werden. Oder dann kam die Bequemlichkeit, ja, wir wollen Gäste nur noch ab 4 Tage bei uns im Haus haben, das andere ist zu aufwendig. Also vielleicht kurz gesagt, man hat vielleicht mehr Gäste erwartet, als gekommen sind, obwohl der Gast selber über die Homepage bucht und er hat jetzt halt vorwiegend die Zimmer in Pitzschütte gebucht. Das war die erste Enttäuschung, anstatt dass im Dialog dann geschaut wurde, ja, was kann man gemeinsam besser tun, kam schon der Konflikt. Und im Konflikt diskutieren ist immer schwierig. Man prallt dann, da prallen Werte aufeinander. Wir hätten vielleicht wirklich einen Coach beiziehen sollen. Das haben wir verpasst, vielleicht kommt das jetzt noch. Aber wir bleiben dran und ich bin überzeugt, dass diese Idee auch für andere Dörfer im alpinen Raum, ob dann belebte Häuser, unbelebte Häuser, eine Chance hat und diese Chance auch nehmen sollte. Aber was der Markt im Alpenraum braucht, ist eine neue Qualität, eine gute Qualität für Gäste und nicht das, was wir die letzten 20 Jahre schon hatten.
Könnten Sie als Verein denn jetzt tun, sozusagen den Bauern drumherum ihren Innenarchitekten an die Hand geben und sagen, komm, der macht das für euch, ihr müsst zwar ein bisschen investieren, aber das lohnt sich dann?
Ja, das würde ich natürlich gerne machen, aber die Leute sind autonom, selbstständig Unternehmer und jeder kann tun und machen, was er will. Wenn sie jetzt nicht mehr mitmachen wollen, dann können wir diese Entscheidung auch respektieren, was ich natürlich schade finde und vor allem, wenn es auch auf einer sehr persönlichen Ebene abgebrochen wird, so diese sind die, für die sind wir eh nicht gut genug, was ja nicht stimmt, sie wollen ja gute Gastgeber sein, aber sie sind vielleicht teilweise eben auch, dass sie sagen, ja, für meine Gäste hat es bis jetzt genügt, das genügt, sollte jetzt auch für die neuen Gäste, die nach Fnac kommen, auch genügen. Vielleicht haben sie ja noch genügend Erträge. Also in der Not würde sich vielleicht etwas anderes auch entwickeln. Und die Bergbauern haben bei uns ja finanziell, eigentlich seien wir doch ehrlich, einen recht guten Stand. Denen geht's ja nicht so schlecht. Und Nebenverdienste sind nett, aber sie sind ja nicht, das verschönt noch ein bisschen das Leben, aber die Bergbauern, denen geht's relativ gut.
Gut, also es ist keine Frage des Geldes, aber wir haben jetzt halt die Situation, das Dorf wurde noch nicht zum Hotel, wir haben das Solitärobjekt Pitz-Tschütta. Wir haben es ja eben angesprochen, die Architektur, die so außergewöhnlich ist, die Innenarchitektur, die eben in Architekturjournalen oder auch in Lifestyle-Journalen die Redakteure entzückt. Wie ist es denn, wenn so ein normaler Wandersmann vorbeikommt und der guckt in die Zimmer rein, ist er nicht ein bisschen überfordert?
Ja, manchmal schon. Und ich denke, das tut es auch nicht weh. Man kann auch die Leute darauf hinweisen, dass im alpinen Raum auch neue Architektur, in dem Sinne, wie wir sie verstehen, möglich ist. Das darf, soll und darf nicht nur in den Städten passieren. Man darf ruhig die Moderne, sage ich jetzt mal, auch mal in die Berge bringen. Und ich glaube, 90% der Gäste reagieren positiv auf die Zimmer. Die anderen 10 sind ein bisschen stutzig, sind sehr überrascht natürlich über was sie erwarten, aber spätestens beim Abendessen, wenn sie dann wieder den Schliner Käse oder den Alpkäse essen, dann spüren sie, ah ja, wir sind ja wirklich in den Bergen gelandet und es riecht ja nach Arfe und nach Lerche und das Dorf ist ein Bergdorf und man hat die Kulissen, also man fühlt sich ja nicht gleich irgendwo abseits versetzt, weil man ein anderes Wohngefühl angeht.
Aber man hat eine Mönchszelle, um es jetzt mal ganz touristisch profan zu sagen, und zahlt dafür seine 200 Franken pro Nacht zu zweit.
Ja, das definieren wir halt als nachhaltig, dass wir auch sagen, die Leere ist eigentlich unser Konzept. Zurück zu zum Wenigen. Weniger ist mehr. Es braucht nicht diesen ganzen Dekor da und Blümchen dort und noch ein Wäschchen auf dem linken Fenstersims. Wir tun das raus, wir lassen es gar nicht rein. Leere, Langsamkeit, Ruhe, das sind unsere Begriffe, die wir gerne vermitteln.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Abmagerungskuren in bestimmten Sanatorien, wo man auch 500 Euro pro Tag bezahlt für ein Stück Brot. Wenn wir jetzt sagen, dass dieses Projekt in der ursprünglichen Idee ein bisschen von der Langsamkeit des Seins überrollt wurde, dass der Zeitplan vielleicht ein bisschen zu sportlich gewesen ist. Was glauben Sie, wie lange wird es dauern, bis vielleicht diese ursprünglich so schöne Idee sich doch umsetzen lässt?
Ja, vielleicht spätestens dann, wenn sich der Immobilienmarkt wieder ein bisschen abkühlt, sage ich jetzt mal so, wenn die Leute nicht auf die Häuser sitzen und sagen, ja, jetzt warte ich, bis jemand kommt und eine Million dafür bezahlt. Ich glaube, was wir festgestellt haben, ist, dass auch die Gäste, die alle finden diese Idee toll. Aber niemand streicht ein bisschen von der Butter vom Brot weg, damit sie das auch ermöglichen können. Also die Häuser werden nicht einfach nur geöffnet. Oder wir suchen jetzt ja auch noch nach weiteren Zimmern im Dorf, weil die Nachfrage ja vorhanden wäre. Wir können die Nachfrage, sage ich jetzt mal, zu 50% nicht abdecken. Wir suchen das noch und wir finden keine Liegenschaft. Vor 2 Jahren hätte ich die schon gefunden. Also das Pitz-Tschütta, die ganze Idee hat dem Dorf nah auch sehr viel Positives gebracht. Es hat aber auch, sage ich mal, den Nachteil gebracht, dass die Leute jetzt merken, aha, hier passiert ja noch einiges. Also auch die Immobilienpreise sind gestiegen. Zwar fährt auch die Postautolinie wieder, es hat Arbeitsplätze gegeben, FNA ist fast zu einem Label geworden. Wo es Vorteile gibt, gibt es auch Nachteile. Das ist überall in der Entwicklung, glaube ich, so.
Das heißt, wir sind wieder schuld als Medien, weil wir so wunderbar berichtet haben über das Projekt. Jetzt ist FNA auf dem Immobilienmarkt angekommen und die Preise explodieren. Wenn Sie so zurückblicken in diese Aktion, die nun wirklich ein Großteil ihrer Freizeit und Arbeit in Anspruch genommen hat die letzten Jahre, ist es manchmal auch ein Blick zurück in einer gewissen Frustration, dass Menschen sich halt nicht zum Glück zwingen lassen?
Ich mache diese Aufgabe immer noch gerne. Was mich traurig stimmt, ist die Reaktion der Bevölkerung auf mein Engagement. Klar hätte ich es gerne, wenn ja, wenn da auch mal eine Wertschätzung kommt für das, was positiv gelaufen ist. Jetzt wird immer nur das Negative so in den Vordergrund gestellt und ich bin überzeugt, in ein paar Jahren wird das wiederkehren und diese Phasen durchstehen. Das ist nun mal die Arbeit von Pionieren oder Visionären. Die müssen manchmal harte Schläge einstecken und es tut's nicht immer gut für die Seele. Aber jetzt geht's mir wieder ein bisschen besser. Dieser Winter war schon härter.
Reisejournalismus kann ja manchmal wunderschön sein und zurzeit macht mein Kollege Rüdiger Edelmann seinen Traum wahr und tourt 3 Wochen per Wohnmobil durch den amerikanischen Westen. Aber er hat das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden, denn vorher hat er noch gearbeitet in San Francisco beim jährlichen Tourism Powwow, dem größten US-amerikanischen Reisekongress. Und mir ist es gelungen, Rüdiger Edelmann jetzt irgendwo auf der Strecke zwischen vielleicht und wahrscheinlich, wo genau haben wir jetzt das Vergnügen, Rüdiger?
Ja, lieber Jürgen, das möchtest du wahrscheinlich gar nicht so genau wissen. Also Nordkalifornien liegt schon hinter mir. Die riesigen Redwoods, die riesigen Bäume, die bis zu 150 Meter hoch werden können. Der Lassen Volcanic Park und noch ganz viel mehr und Hochgebirge. Bin ich jetzt unterwegs auf der einsamsten Straße Amerikas. Also eigentlich müsste man jetzt Roy Cooder und Paris, Texas unten drunter legen. Okay. Das ist die Staatsstraße 50 zwischen Carson City und Ailey in der Wüste von Nevada. Von daher stimmt es, was vieles in den USA hier mit dem vielleicht und wahrscheinlich hier sogar wirklich.
Okay, also man sieht in die weite Ferne, man hat viel Horizont. Soll uns das sagen, dass auch im USA-Tourismus wieder eine neue Ungereimtheit, ein neues Nichts, eine neue warme Luft gibt?
Ja, so ähnlich. Neue nicht, aber die aktuellen, die sind ja eigentlich schon strange genug. Die Einreisebedingungen wurden ja nun im letzten Jahr immer schwieriger und bürokratischer und dann noch im Herbst kostenpflichtig. Mit diesem Geld hat man jetzt quasi noch eine Firma gegründet, die dem US-Tourismus auf die Beine helfen soll. Letztes Jahr verkündet, jetzt richtig existent, die Corporation for Travel Promotion. Also soll jetzt der seit 2001 lahmenden Reiseindustrie auf die Sprünge helfen mit Marketingmaßnahmen im Ausland. Man muss dazu sagen, die USA haben für Tourismuswerbung in den letzten Jahren so gut wie überhaupt kein Geld ausgegeben. Mhm. Jetzt gibt es 200 Millionen Euro.
Mhm. Für die ganze Welt. Dabei, für die ganze Welt, das ist auch noch überschaubar.
Das macht nicht so wahnsinnig viel, ja. Und das Schräge dabei ist dann zusätzlich, dass die Organisation nicht vom Staat unterstützt wird, sondern ihr Geld zu einem ganz großen Teil aus dem ESTA-Topf bezieht. Also dort, wo jeder Tourist, der visafrei einreist, sich gegen Zahlung von 12 Euro sind es, glaube ich, registrieren muss. Und das heißt im Klartext, der schon überzeugte USA-Tourist bezahlt die Marketing- und Werbekampagne für diejenigen, die noch nicht überzeugt sind. Das ist schon Gereimtheit genug, aber es kommt ja nun noch seltsamer.
Ach.
Hat man letztes Jahr noch davon gesprochen, dass man das Geld gezielt einsetzen will und dass die ausländischen Partner, also zum Beispiel auch die großen Veranstalter, davon profitieren werden. So ist davon eigentlich nur noch so ein großer Nebel übrig. Nichts Genaues weiß man nicht, denn bevor es losgeht, wurden jetzt erstmal Bürogebäude bezogen. Es wird ein Team aufgebaut, weitere Strategien zur Geldeinnahme sollen entwickelt werden. Konkret ist seit dem letzten Donnerstag vor dem jährlichen Powwow nur, wer der Chef ist, also schön amerikanisch der CEO. Mhm. Und das ist Jim Evans, er ist schon ein etwas in die Jahre gekommener Manager, der schon bei Best Western Hotels zugange war, aber auch schon Chef von Jenny Craig war, also eine Firma, die gesunde Produkte zum Abnehmen verkauft. Ach. Wie sich die Erfahrung im Schrumpfen bemerkbar machen wird, das weiß man jetzt doch nicht.
Das ist ja interessant, also dass man wieder so wirklich orts- und fachfremde Menschen einkauft, um den Tourismus zu fördern. Hast du diesen Mann eigentlich mal kennengelernt jetzt bei dem größten Tourismus-Event?
Naja, auf der üblichen Pressekonferenz, die dort abgehalten wird, da trat er nun auch mit den unterstützenden Touristikern, also mit einigen zumindest, die alle auch ganz stolz sind, da mitmachen zu dürfen. Da gibt es ein paar Profis und ein paar Leute, na, ich sag mal, besser nichts dazu. Die Besetzung dieses Führungsteams schwankt so zwischen ungehobeltem Hotelmanager, ehrgeiziger Staatstourismus-Chefin und einigen Menschen, die es vielleicht gut meinen, aber keine Ahnung von Marketing haben. Ach ja, und die Mickey Mouse, die ist natürlich auch wieder im Führungsteam.
Also irgendwie, weiß ich nicht, das erinnert mich so an den Tourismusausschuss hier im Deutschen Bundestag. Könnte das bedeuten, dass in Amerika die Sache auch zu Comedy jetzt wird?
Naja, sicherlich nicht ganz. Es ist auch gut, dass die Amis mal wieder was für Tourismuswerbung tun, aber sie machen es halt mal wieder im Alleingang ohne die Partner und das sind ja nun mal die Veranstalter und Carrier im Inland und im Ausland. Das heißt, diejenigen, die im USA-Geschäft bei uns sind, werden wieder auf dem leben müssen, was ihnen präsentiert wird. Ob das dann auf unserem Markt funktioniert, danach fragt vermutlich wieder keiner. Zumal die Gefahr groß ist, so das nicht repräsentative Meinungsbild unter den anwesenden deutschen Veranstaltern auf dem Power, dass sehr viel Geld für die neuen Boommärkte China, Korea und Brasilien gesteckt wird. Für uns Deutsche bleibt dann nicht so wahnsinnig viel übrig. Aber, und da sind wir dann wieder ganz am Anfang zwischen vielleicht und wahrscheinlich, nichts Genaues weiß man immer noch nicht.
Ja, die Liebe der Deutschen zu den Amerikanern und zu Amerika als Reiseland ist ja relativ ungebrochen. Aber trotzdem, kann es denn sein, dass die Amis sich mit so einem Hickhack eher schaden? Wirtschaftlich, ja, imagetechnisch wahrscheinlich sowieso.
Ja, es ist schon ein seltsames Land. So groß, letztlich so reich, aber so wenig begreifbar. Gleich ob eine große Politik oder Weltpolizei oder nur Urlaubsland. Es gab und gibt in allen Bereichen Großartiges und dann wird manchmal, glaube ich, aus Machtinteresse und aus Kurzsichtigkeit heraus von den wenigen Menschen vieles wieder kaputt gemacht. Ich hätte im Hinblick auf viele Dinge, die in den USA passieren, wahrscheinlich dem Land schon längst den Rücken gekehrt, wüsste ich nicht, dass hier großartige Menschen gibt, tolle Städte, unglaubliche Natur und Landschaft und positiv gewendet immer noch viel Freiheit und Abenteuer. Und dann trifft man wieder so ein paar Machtbesessene und Kleingeister und glaubt nicht von dieser Welt zu sein. Übrigens werde ich von dieser Welt jetzt bald die US 375 erreichen. Die ist bekannt als Extraterrestrial Highway. Wenn ich hier feststellen sollte, dass die Amis, die ich nicht brauche, eigentlich Aliens aus dem All sind, die ja angeblich schon in Massen in der Wüste von Nevada gelandet sein
nach
sollen.
Nach Hause.
Nein, dann gebe ich erstmal sofort Bescheid. Falls nicht, hoffe ich auf meiner Tour weiter auf das schöne Amerika. Die einmalige Natur und auch Kultur und ist ja auch Urlaub dabei und deshalb auch ein wenig heiße Sonne in Arizona.
Na, das ist dir doch gegönnt, nachdem du ja vor Wochen in San Francisco so ein wahnsinnig kaltes Wetter hattest, dass so eine Daunenjacke dabei
sein musste. Ja, das war so ungefähr die Zeit, in der es in Deutschland 27 Grad hatte und wir saßen hier unter dem Heizpilz manchmal abends bei irgendwelchen Veranstaltungen bei maximal noch 6 Grad plus.
Trotzdem, ich muss dir recht geben, Rüdiger, also ich bin ja selbst so halber Amerikaner mit Miami. Das Land ist wunderbar, wenn man da ist, wenn man mit den Menschen zu tun hat, aber sobald du mit Behörden zu tun hast, da kommt eine unglaubliche Arroganz durch, die einen manchmal schon verzweifeln lässt.
Da ist was Wahres dran.
Aber wir lieben trotzdem Amerika und dir wünsche ich wunderbare Weiterfahrt und bau keinen Unfall und hab viele Panavisionsbilder mit dem Wohnmobil im Vordergrund.
Das werde ich auf jeden Fall haben und vor allen Dingen, obwohl das kann ja auch eine Gefahr sein, diese 50, auf der wir jetzt im Moment gerade mal ein bisschen angehalten haben, sie geht streckenweise 20, 30 Kilometer nur geradeaus, das heißt, die Straße verwindet irgendwie geradeaus im Horizont, hat was sehr Reizvolles.
Schön. Ich wünsche dir weiter gute Fahrt. Bis dann. Danke. Ciao. Mit meinem Lieblingsprofessor Karl Born rede ich unter anderem über urige Schweizer Berghütten, die man witzigerweise nur online gewinnen kann, um bei etwas Glück in ihr offline wunderbar ruhige Tage fern von Telefonat und Internet zu verbringen.
Wir waren Mäuschen bei den Online-Innovationstagen des VIR und wundern uns über die Magie der Zahlen und Visionen, über die Technik, die begeistert und manchmal etwas den leicht überforderten Menschen am virtuellen Counter vergisst. Wir warnen vor der gelben Gefahr in den Urlaubsparadiesen, woran nur die geldgierige TUI ihre Schuld trägt, und wir sehen mit Sorge, ob es jetzt auch ein böses Omen nach all den Pannen und Unfällen ist, dass jetzt auch die Ratten auf einmal die Qantas-Flugzeuge verlassen. Wie immer in der letzten Viertelstunde der Sendung, hier lernen Sie Tourismus.
Sagen Sie mal, Herr Professor.
Hallo, mein lieber Karl. Du, ich habe gerade wirklich absolut tolle Tage beim Genussfestival in Südtirol verbracht, ganz offline, weil das Internet im Hotel irgendwie nicht funktionierte und das auch nach einigen Runden Verkostung von Gewürztraminer, dem Schwelgen in Schneckengulasch, Bergkäse, Südtiroler Speck und Apfelschnaps auch, ja, irgendwie wurde das dann auch ganz egal. Und deshalb musste ich wirklich lachen, als ich heute beim ersten Kontakt zum E-Mail-Postfach am Münchner Flughafen auch eine Aktion von Schweiz-Tourismus fand. Da gewinnt man, oder man kann besser gesagt, man kann einen Urlaub ohne Internet- und Handyempfang gewinnen. Ich finde das total putzig. Eine Social-Media-Kampagne ausgerechnet im Internet unter www.urlaubohneinternet.de, um vor dem Internet zu fliehen. Sind wir eigentlich schon so weit?
Ja, also die Aktion finde ich schon geckig, ne? Dieser total. Widerspruch von dem, was man tut, wo man es tut und dem, was man gewinnen kann. Aber dahinter ist vielleicht noch viel mehr, als man im ersten Augenblick sieht. Denn bei dem Thema Trend, das ist ja ein bisschen komplizierter. Mhm. Also während die meisten in ihrem Berufsleben immer noch den aktuellen Trend hochrechnen, ist ja oftmals bereits ein Gegentrend gestartet. Klar. Und vielleicht hier offline als neues Luxusgut. Okay, also das ist vielleicht jetzt auch ein wenig weit vorausgegriffen, aber in der Tat ist es so, dass man Trends nicht unbegrenzt weiterrechnen darf, sondern die sogenannten Brüche erkennen sollte. Sollte steht hier deshalb so unbestimmt, weil es verdammt schwierig ist, diese zu erkennen.
Das finde ich ja sehr philosophisch. Ich denke da immer an meinen alten Mathelehrer, der hat immer uralte Krawatten und uralte Anzüge angehabt. Der meinte, egal, ich muss es nur weitertragen, irgendwann wird es wieder Trend. Ich meine, das Thema Trend, das passt ganz gut zu dem, worüber wir uns ja heute ganz besonders unterhalten wollen, der Verband Internet Reisevertrieb, kurz VIR. Der hatte ja Mitte der Woche noch seine Online-Innovationstage, wo wir uns auch kurz getroffen haben. Ich musste dann weg. Du hast ja in deiner hinlänglich bekannten Begeisterung für alles Virtuelle dort moderiert, jetzt gerne mir angehört. Was war das denn in Berlin? Sozusagen der Vorhof zur Hölle für jeden gestandenen Reisebürobesitzer?
Also wenn du Begeisterung für alles Virtuelle, diesen Begriff ersetzt durch den Begriff Aufgeschlossenheit.
Ich meinte es leicht ironisch.
Ja, dann würde das die Sache doch wesentlich besser treffen. Aber als Vorabbemerkung, Innovationstage finde ich vom Ansatz her immer gut.
Ja, ist trendlich,
weil zu wenig über die Zukunft nachgedacht wird auf allen Ebenen. Übrigens von der Schule bis zur Politik. Und Vorhof der Hölle für jeden Reisebürobesitzer, Begriff finde ich prima. Mhm. Wenn man sich die Fantasien strammer Onliner zu Gemüte führt, dann schon. Mhm. Wenn man sich die Praxis ansieht, dann schaut es allerdings deutlich entspannter aus.
Also so ein bisschen fühle ich mich bei den Onlinern immer so, als würden die im dunklen Wald laut und fröhlich pfeifen, um die Angst in den Griff zu bekommen, dass dann vielleicht doch ihre ganzen Zahlen, die sie sich da vorgenommen haben, irgendwie dann doch in sich zusammenbrechen. Da werden dann immer so erschlagende Zahlen vorgebetet. 75% der Deutschen sind online. Die Mehrheit will Reise am Computer buchen. Ja, und dann sagen die Veranstalter, ja, alles Mumpitz, gerade mal einstellig. Und das bleibt auch so.
Also ich liebe ja Prozentzahlen. Mit Prozentzahlen kann man nun mal alles beweisen. Und erstaunlicherweise mit den gleichen Prozentzahlen kann man dann auch das Gegenteil erreichen. Jetzt also, wenn rund 70% aller Deutschen Zugang zum Internet haben, dann heißt das ja umgekehrt auch, 30% haben keine.
Ja, soweit kann ich dir noch folgen, ja.
Ist ja auch keine niedrige Zahl. Ja, und was Millionen. Reisebuchungen betrifft, geht es immer darum, welche Art von Reisen man betrachtet. Bei nur Flug und nur nur Hotelbuchungen gibt es schon wirklich ordentliche Online-Zahlen. Mhm. Nach den zuletzt veröffentlichten Zahlen der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen haben sich die Buchungen über Internetportale in den letzten Jahren um mehr, und zwar exakt in den letzten 5 Jahren, um mehr als 100% erhöht. Boah, mehr als 100%, super. Ne? Aber sie liegen mit 13,9% im Jahre 2010 deutlich unter den Buchungen im Reisebüro. Da haben nämlich 36,4%, also fast das Dreifache der Deutschen, gebucht.
Und der Rest? Aber das fragen wir jetzt nicht.
Interessiert niemand.
50% lassen wir einfach mal unter.
Ja, aber das sind dann, nur um es mal dabei zu sagen, das sind dann Direktbuchungen auch im Hotel und Großteil auch Telefon.
Ach, beim
Internetbuchungen sehen aber ganz anders aus, wenn man sie genauer unter die Lupe nimmt. Bei nur Flugbuchungen und nur Hotelbuchungen liegen sie natürlich deutlich höher. Hm. Bei den Pauschalreisen liegen die Zahlen im Reisebüro höher.
Verstehe.
Die sind wieder unterschiedlich, ob es um Pauschalen ins Ausland geht, da sind sie deutlich höher, oder ob es um Reisen ins Inland geht, da sind die Buchungen im Reisebüro deutlich nieder. Mhm. Und wenn du die Pauschalreisen gebucht direkt beim Veranstalter über das Internet betrachtest, dann bist du in den von dir gesagten einstelligen Prozentbereich. Uff. Alles verstanden?
Nö.
Gut, okay, Mission erfüllt. So kann jeder die Zahlen verkünden, die ihm am besten passen, wobei zugegebenermaßen dies die Onliner wesentlich besser machen als die Reisebüros.
Hm. Jetzt könnte man ja sagen, die Informationselite, für die es jetzt ganz normal ist, selbst am Smartphone schnell den nächsten Reisetrip zu buchen, das ist eine kleine Zielgruppe, die sich eben darin gefällt, jetzt kein Massentourist sein zu wollen. Ja, lass sie doch weiterspielen. Situation erkannt, Gefahr gebannt für den stationären Vertrieb. Geld wird ja schließlich mit der Masse verdient.
Also ich sehe, du hast es in der Tat präzise verstanden.
Hey, super, Sätzen 1.
Genau so ist es. Die Onliner, die nur telefonierend mit Smartphone durch die Gegend laufen. Dazu gab es übrigens einen sehr schönen Filmausschnitt in Berlin zu sehen, die sich immer umgerannt haben. War echt lustig. Die wollen auch gar kein Massentourist sein. Wobei mich etwas gestört hat, dass in einigen Beiträgen etwas abfällig über den Massentourist gelästert wurde. Aber 150 Jahre Pauschalreise sind eben nicht von Pappe. Und da haben die Massenreisenden auch herausgefunden, wo es in dieser Welt die schönsten Plätze gibt. Wer also den Massentourismus konsequent aus dem Weg gehen will, muss leider auch auf viele schöne Attraktionen auf dieser Welt verzichten.
Ja, das ist ja ganz innovativ, zu Hause bleiben. Wir haben ja auf diesen Innovationstagen Beispiele gehört von Branchen, die durch die Digitalisierung fast verschwunden sind, obwohl sie ja früher mal, ja, was soll ich sagen, wirtschaftliche Landmarks waren. Filmhersteller zum Beispiel wie Aqua, keine Papierbilder mehr, nur noch digitale Fotoalben. Die Post, die Milliarden von Briefen verloren hat, weil es heute ja mit E-Mail leichter, schneller und billiger geht und die jetzt nun verzweifelt versucht, mit der briefsicheren E-Mail, was immer das auch dann sein muss, ich habe das wirklich nicht verstanden bei dem Vortrag, wieder Land zu gewinnen. Also es gibt ja keinen Bestandsschutz für Reisebüros.
Ja, aber die Tourismusbranche ist mit diesen anderen Branchen nicht vergleichbar. Da liegt nämlich des Pudels Kern begraben. Eine Urlaubsreise hat eben für den Einzelnen wesentlich mehr emotionale Inhalt und man kauft diese, zumindest im Schnitt, auch nur alle 1,3 Jahre. Letzteres macht nun mal deutlich, es muss passen mit der Urlaubsreise, weil ich es nicht so ohne weiteres korrigieren kann, wenn ich mich vergriffen habe.
Okay.
Wir haben in der Diskussion nach den Vorträgen zum Beispiel auch darüber gesprochen, was zurzeit mehr sexy ist. Okay. Online buchen oder über das Reisebüro buchen.
Und?
Siehe da, in beiden Fällen gibt es Ausreißer nach oben und auch ganz schlimme Ausreißer nach unten.
Jetzt bin ich total befriedigt von der Antwort.
Ja, ja. Übrigens, was bei der Diskussion wirklich nett war, eins war bemerkenswert. Die Teilnehmer, die da waren, die ja alle wahnsinnig eloquent waren, die waren so mitteilungsbedürftig, die haben wirklich viel untereinander diskutiert. Ich habe das selten erlebt bei einer Podiumsdiskussion, dass man als Moderator fast keine Arbeit hatte, weil die alle lustig drauf losgeplappert haben.
Da hast du deine 10.000 Euro ja leicht verdient.
Ja, ich habe dann gesagt, ich bin auch mit 9.000 zufrieden.
Du, auf der einen Seite ist es aber nicht nur der smarte Agenturchef mit dem MacBook, der ja mal eben virtuell auf den Buchungsportalen Flug und Hotel und alles Mögliche bucht, sondern wie fast überall im Internet gibt es eine zunehmende Kriminalität. Also Menschen, die ganz bewusst bei der Reisebuchung betrügen wollen oder die ja zumindest Spaß dran haben, durch Fake-Profile dem Online-Reisebüro größtmöglichen Schaden zuzufügen. War das auch ein Thema?
Ja, also wo das Internet ist, ist die Kriminalität auch nicht weit. Es geht dazu wie im realen Leben. Und deshalb war der Vortrag des Postmenschen auch so passend über den sicheren E-Mail-Brief. Also wenn ich das mal kurz erwähnen darf, die Post tut sich ja deshalb schwer, weil sie sagt, wir garantieren die Identität. Und deshalb ist es auch etwas schwierig, sich für diesen Post-E-Mail-Brief anzumelden. Ich habe das vor einiger Zeit auch auf mich genommen, weil ich wie du vorhin schon gesagt hast, immer vorne dabei sein will und dachte, warum so ein Quatsch? Ich muss mit Ausweis hin. Aber hat schon einen Vorteil, dass da eine klare Identität ist. Und das hat er versucht, da in seinem Vortrag deutlich zu machen. Ist aber dann eben auch etwas komplizierter als eine normale.
Naja, gut, da werden wir demnächst dann mit sicherer E-Mail uns austauschen, wenn ich das auch noch schaffe, da irgendwie mich durchzufruseln. Ich fand das aber trotzdem ziemlich erschreckend, mit welcher Offenheit da intern drüber diskutiert wurde, dass man die Kunden jetzt demnächst durch, sagen wir mal, Orwellsche Methoden schon während des Buchungsvorgangs von Spezialisten in Sekundenbruchteilen mit Risikoprofilen belegt und dann entscheidet, ob man die Buchung überhaupt annimmt und wenn ja, mit welchen Zahlungsmethoden. Also da bleibt ja irgendwie nicht mehr ganz so viel übrig vom romantischen Bild der lächelnden Expedientin, die da hilft, die schönsten Tage des Jahres bei einer Tasse Kaffee zu perfektionieren.
Ja, ich glaube, da hat der Vortragende aber doch einen ziemlichen Popanz aufgebauscht. Okay. Denn die Zahl derer, es wurde ja dann danach gefragt, wie viele Bucher gibt es denn eigentlich, die per E-Mail buchen und die Betrüger sind. Und da wurde zuerst nicht rausgerückt mit der Zahl und dann hat man sie ungefähr genannt und dann war sie so gering. Na klar, gut, jeder Betrüger ist einer zu viel, aber das ist also, dass die Kunden betrügen, das ist das kleinere Problem gegenüber denen, wo der Anbieter betrügt.
Okay, jetzt kommen wir noch auf so eine weiche Linie. Ja. Der Michael Buller, der rührige Vorsitzende des VR, der beschwor die Online ja geradezu nicht immer nur Probleme zu diskutieren, sondern die Chancen herauszuarbeiten, wieder den Anspruch zu haben, Pionier zu sein. Und dann kommt jemand, ich will das jetzt nicht mit dem Wort Betrüger jetzt sozusagen in Einklang bringen, das ist jetzt nur zufällig so nah aneinander. Da kommt so jemand wie Giatta und will mal schnell von Reisebüros, die gutgläubig ihre Fühler ins Internet ausgestreckt haben, die Mutigen, die Pioniere und Angebote ins Netz stellen, für angeblich unklare Nutzungsrechte für Fotos Millionen abkassieren. Das Raubrittertum, das scheint ja nicht nur draußen zu lauern in diesem wunderbaren Verband.
Ja, das ist wirklich schlimm und man sieht, das Böse lauert nun mal überall. Also da gibt es Leute, die sich speziell darauf spezialisiert haben, wie im normalen Leben auch. Mal gucken, wo kann man jemand abmahnen, wo hat hier irgendjemand etwas, wo könnte ich Rechte konstruieren, egal ob es die gibt oder nicht, und dann abzukassieren. Da muss man schon vorsichtig sein. Ich habe auch immer Probleme beim Vortrag, mal nur irgendein Bild drin zu haben, das könnte es auch zufällig woanders geben oder was. Also ist schon eine üble Bande unterwegs.
Ich fand es ganz witzig, dass Giatta auch einer der Sponsoren der Veranstaltung war, was von einigen sehr merkwürdig zur Kenntnis
kam. Das ist mir auch aufgefallen, das fand ich auch lustig. Aber du siehst ja, das Böse kommt ja auch nicht immer im Mantel des Bösen, sondern oft im Mantel des Lieben.
Kommen wir doch mal zu den netten Ergebnissen der VR-Tage, den Preisen. Über die ausgezeichneten, sicher sehr honorigen Online-Redaktionen darf ich ja als Verbandspräsident nicht sagen. Auch, ich sage trotzdem was. Ich finde es ein bisschen geschmäcklerisch, dass da mittlerweile ungeniert Reisejournalismus mit direkter Reisebuchung vermischt wird. Also da ist, glaube ich, die Gier der Verlage, die diese großen Online-Portale betreiben, so groß, dass die Redaktionen sich nicht mehr so richtig wehren können. Ende meines Kommentars. Aber was sagst du eigentlich zum Sprungbrett-Preisträger Komoot? Also komoot.de. Das müsste dir als Sportler das Herz warm machen. Das Herz müsste aufgehen, mal schnell im Internet eine schöne Tour planen zum Joggen, Wandern, Radeln. Das Ganze ganz online, um es hinterher ganz real zu machen.
Also ich muss zu meiner Schande gestehen, zur Preisverleihung war ich dann nicht mehr da. Okay. Aber ich habe mir inzwischen im Internet angesehen, was dieser Veranstalter da anbietet. prima, super, fand ich ganz nett. Aber man muss natürlich auch sagen, das ist eine ganz andere Welt als Massentourismus. Da ist nichts vergleichbar. Das sind Handanfertigungen, für die es auch nur eine kleine Anzahl von Interessenten gibt. Und was die Preisverleihung da betrifft bei so einer Veranstaltung, ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ich habe also jetzt mehrere Briefe inzwischen bekommen von Leuten, die dabei waren und die das alles nicht so toll fanden. Okay, wird man mal verschauen müssen, nach welchen Kriterien man das macht. Idee ist gut. Ob es eine große Nummer wird, würde ich bezweifeln. Aber es ist doch schön, dass es immer wieder Leute gibt, die eine ganz neue Idee haben. Das finde ich doch sehr positiv.
Ja, ich kann mich daran erinnern, es gab ja auch mal so einen Preis für jemanden, der quasi Touren durch die Stadt anbietet, bei denen man essen kann. Also die Stadt essend entdecken. Auch das war online.
Ist doch auch lustig.
Jetzt haben wir uns so verplaudert mit dem virtuellen Reisen, das hoffentlich in einem realen schönen Urlaub mündet, dass wir gar keine Zeit mehr haben für die unzähligen Randnotizen, die sich in den letzten Tagen hier so angesammelt haben. Zum Beispiel, dass ihr wahrscheinlich in Zukunft den Chinesen um die Handtücher auf den Liegen kämpfen, weil die TUI endlich die Outgoing-Lizenz für den chinesischen Markt bekommen hat.
Als ich die Notiz gelesen habe, habe ich mal kurz nachgedacht. In Deutschland gibt es, wenn ich richtig informiert bin, fast 82 Millionen Bundesbürger. Ja. Davon verreisen circa 6% mit der TUI, was ja ein toller Marktland ist. Mhm. So, China hat fast 1,4 Milliarden Einwohner. Wenn die TUI nur einen Bruchteil Marktausschöpfung dort packen würde, dann in der Tat lauert der Chinese künftig überall unter jedem Liegestuhl. Übrigens, wenn ich diese Bemerkung dabei loswerden darf, eines der Hauptattraktionen für chinesische Urlauber in Deutschland ist, auf unseren Autobahnen ohne Geschwindigkeitslimit zu fahren.
Oh Gott.
Da kannst du dir vorstellen, was uns demnächst auf unseren Pisten
erwartet. Ramsauer übernehmen sie. Ich erinnere mich, dass wir vor wenigen Wochen auch schon mal über Ratten in Flugzeugen lästerten. Das scheint ja mittlerweile sowas wie Ehek für die Fluglinien zu sein. Jetzt auch wieder die Qantas betroffen.
Also die Qantas muss sich langsam doch Gedanken um ihr Image machen, egal was es an Pannen in der Luftfahrt in den letzten Monaten gegeben hat. Ich erinnere an diese Flugzeuglimousine. Qantas war immer dabei und komisch, da stellt sich doch die Frage, kann das Zufall sein?
Wir werden das aus der Entfernung betrachten. Weißt du was, Karl? Ich glaube, wir beide bewerben uns bei den Schweizern jetzt einfach mal um die Berghütte ohne Telefon und Internet. Das wäre doch mal was. Reiseradio und bissige Bemerkungen fallen aus, zwangsweise. Und der Sonntagabend gehört wieder der untergehenden Sonne. Wie wäre das?
Also nicht übler Gedanke, muss ich sagen. Ich bin zwar kein Web 2.0-Junkie der härtesten Sorte, aber ehrlich gesagt, so ganz ohne würde ich mich nach zwei Wochenenden, glaube ich, auch nicht gut fühlen. Aber so ein schönes Wochenende könnte ich mir gut vorstellen.
Danke, dass du es mit mir aushalten würdest. Aber eigentlich wollen wir es unseren Lieblingsfeinden doch auch nicht gönnen.
Ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Ich habe nicht davon gesprochen, dass wir zusammen auf der Hütte sind.
Ach so, jetzt hast du mit den ganzen... Ach nee... Aber okay, es wird eh nicht klappen, weil wir wollen unseren Lieblingsfeinden den Montagmorgen nicht gönnen, dass die beruhigt ihre Woche kritiklos anfangen dürfen. Ich glaube, der Ramsauer will dir übrigens die Einreise nach Bayern verbieten lassen. Ich habe so ein Gerücht gehört.
Also ich hoffe ja auf so etwas. Das würde herrlich in mein Marketing passen.
Siehst du, wir hören uns nächste Woche, glaube ich, einen Tag später. Wir haben nächste Woche Pfingsten, wenn mich nicht alles täuscht. Ne?
Da können wir Montagabend
machen. Für den Dienstagmorgen. Da machen wir
einen Tag Berghütte.
Ja, genau, virtuell.
Okay.
Bis dann, ciao, ciao.
Bis dann, tschüss.
So, wir setzen wieder zur Landung an im Reiseradio, ganz rattenfrei und ohne Turbulenzen und ohne renitente Passagiere mit Geltungsdrang wie unlängst bei Delta, wo ein 40-Jähriger nach etlichen Cuba Libre mit dem Feuerzeug spielte und von einem Benzinkanister faselte. Das arme Würstchen wollte eigentlich nur seiner jungen Sitznachbarin imponieren. Das Ergebnis, können Sie sich denken, war weniger erfolgreich. bleibt die Frage, wie doch beim Sicherheitswahn an Flughäfen ein Feuerzeug an Bord gelangt, wenn doch, wie gerade wieder in Salzburg erlebt, eine fast leere Zahnpastatube vom Fluggast vor mir in der Reihe konfisziert wurde, streng konfisziert wurde, weil sie ja mal ursprünglich mit 125 Milliliter gefüllt war. Wir denken uns jetzt einfach unseren Teil. Ich wünsche Ihnen jedenfalls eine entspannte Woche, wo und wann immer Sie uns bis jetzt auch gehört haben.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek für die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, VDRJ. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise.